Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli-Frebel. Ich bin stellvertretende Leiterin der Sektion für Rheumatologie und klinische Immunologie am Universitätsklinikum Münster. Und heute in der Folge Rheuma nachgefragt beschäftigen wir uns mit Fakten, Fakten, Fakten. Vor allen Dingen Daten rund um die Rheumatologie mit dem Fokus auf die rheumatoide Arthritis. Dazu haben wir heute zwei hervorragende Expertinnen und Experten eingeladen. Ich werde gleich meine Gesprächspartnerinnen und Partner im Einzelnen vorstellen, aber ich muss gar nicht viel dazu sagen. Sobald Sie die Stimmen hören, werden Sie es wahrscheinlich erkennen. Das sind diejenigen, die eigentlich an vorderster Front für Daten stehen. Als allererstes möchte ich die Dame in der Runde vorstellen, und zwar Frau Professor Dr. Anja Strangfeld. Sie leitet den Programmbereich Epidemiologie und Versorgungsforschung am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin und ist diejenige, die zu allen Fakten, zu Daten eigentlich ja die angesagte Frau in der Rheumatologie ist. Ohne Anja geht da nichts.
Hallo, danke Rebecca.
Und unser nächster Gesprächsgast, den ich gleich einmal vorstellen möchte, ist Herr Professor Dr. Gerd Rüdiger Burmeister. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und Seniorprofessor und war bis vor kurzem Direktor der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und klinische Immunologie am Campus Charité Mitte. Gerd, bevor ich dir das Wort übergebe, ich glaube, wenn ich in eine KI angeben würde, zeichne mir ein Bild von Gerd Burmeister, dann wäre das Bild ein Mann mit einem weißen Kittel vermutlich und Titel oben drüber wäre The One, The Rheumatologist. Bevor wir in die Thematik starten, würde es mich ganz gerne interessieren, ihr seid ja schon lange gemeinsam an der Charité, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt.
Ja, vielleicht fange ich mal an, Rebecca. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ich bin sehr gerne hier zu unserem Gespräch. Und ja, ich kenne Anja schon seit langer, langer Zeit. Das sind ja, bald 30 Jahre, glaube ich, was man Anja überhaupt gar nicht ansieht, denn sie sieht ja aus wie 20. Insofern, sie war damals mir empfohlen worden von der Patin aus dem Bereich der Epidemiologie am Deutschen Rheumaforschungszentrum tätig, Angela Zink, und die sagte mir, du, ich habe da eine ganz tolle Person, die war ursprünglich mal Dokumentarin, hat jetzt Medizin studiert und wird Ärztin. Und ich habe dann auch ein Jahr eingestellt für die Studienabteilung. Und man muss sagen, sie hat einen exzellenten Job gemacht. So gut, dass sie gesagt habe, Anja, du musst, damals waren wir noch per Sie, Frau Strangfeld, Sie müssen unbedingt bei uns in die Klinik eintreten, denn Sie werden mit Sicherheit eine tolle Rheumatologin werden. Und Rheumatologin bist du dann auch geworden, aber wollen wir sagen, so ehrenhalber, denn du hast dich dann doch in die Epidemiologie verlegt. Und das ist natürlich auch sehr gut so, denn du hast dort eine wirklich hervorragende Karriere gemacht und bist jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch international eine ganz herausragende Epidemiologin. Und Rebecca hat es ja schon gesagt, ohne dich hätten wir keine vernünftigen Daten über die Rheumatologie zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und der Welt.
Oh, vielen Dank. Also das ist ja wirklich ein ganz tolles Lob und Kompliment. Das freut mich sehr. Also ich kann mich gut dran erinnern, als ich bei dir angefangen habe. Das war für mich großartig, weil damals warst du schon der Experte für die Rheumatologie. Und da ich ja, wie du schon gesagt hast, als Dokumentarin auch schon in der Rheumatologie tätig war, war das für mich wirklich eine tolle Chance, in der Charité beginnen zu können.
Dann hatten wir ja den richtigen Riecher, euch beide heute zu diesem Podcast einzuladen. Unser Thema heute sind ja die Unterschiede zwischen Real-World-Daten und randomisierten, kontrollierten Studien. Wollen wir uns als erstes beide Punkte einmal im Überblick anschauen? Was sind denn überhaupt Real-World-Daten, Gerd?
Wir brauchen wirklich Daten über unsere Patientinnen und Patienten, die, ich sag jetzt mal, am kommenden Montag oder morgen in der Sprechstunde vor uns sitzen. Und die nicht unbedingt dem entsprechen, was wir so in klinischen Studien sehen. Und ich kann mich erinnern, als wir mal eine Studie gemacht haben über ein innovatives Medikament, da betrug die Anzahl der Seiten über die Ausschlusskriterien 13. um letztlich dann zu sagen, jawohl, diese Patientin ist geeignet für eine Studienteilnahme. Das sagt schon, dass wir dort nur über eine begrenzte Information verfügen können, nicht immer über bestimmte Patientengruppen. Auf der anderen Seite sind natürlich die randomisierten, kontrollierten Studien der Goldstandard, ohne die es natürlich überhaupt gar nicht gibt. Ausnahme vielleicht sehr seltene Erkrankungen, wo wir auch in Einzelfällen wichtige Daten erheben können. Warum ist das so? Nun, wir können hier randomisieren. Letztlich entscheidet der Computer, ob Patientin A mit dem Medikament X oder Patientin B mit dem Medikament Y behandelt wird. Das ist letztlich frei davon, wo sie wohnt, welchen ethnischen Hintergrund sie hat, weil das wird alles vom Computer gewissermaßen ausgeglichen, sodass wir, wenn wir zum Beispiel eine randomisierte, kontrollierte Studie haben, zwei homogene Patientenpopulationen haben, die wir sehr gut hinsichtlich Wirkung und Nebenwirkung vergleichen können. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz wichtig, Placebo-Gruppen in vielen dieser Studien drin, die manchmal überraschende Ergebnisse zeigen, die in der wirklichen Welt uns natürlich komplett in die Irre führen könnten, was die Wirksamkeit eines Medikamentes anbetrifft. Das ist also ein wichtiger Punkt dabei, oder dass wir auch zum Beispiel mit einem aktiven Medikament, also sagen wir, das neue innovative Medikament X, zum Beispiel mit Methotrexat, randomisiert kontrolliert vergleichen können. Das sind also wirklich zwei sich ergänzende Studienwelten und das ist toll, wenn man beides macht.
Wenn wir nochmal auf die Vorteile eingehen könnten, vor allen Dingen bei den Real-World-Daten. Wie sieht das aus, Anja, du als Fachfrau bei der rheumatoiden Arthritis? Wie wichtig sind denn diese Daten auch für unsere klinische Handhabung?
Wie Gerd es schon gerade schön dargestellt hat, würde ich sagen, sind die Daten aus dem Praxisalltag, also Real-World-Daten, eine gute Ergänzung der RCT-Daten. Das hat methodische Hintergründe. Bei RCTs versuche ich natürlich, die Einflussfaktoren möglichst gering zu halten, sodass ich in den verschiedenen Therapiegruppen möglichst gleiche Patienten und Patientinnen habe und dass ich die vor allen Dingen durch die verschiedene Therapie, also die Intervention, dann unterscheiden. Und das führt dazu, dass ich eben viele ausschließe aus der Studienteilnahme mit großen Listen. Und das sind aber dann die PatientInnen, die wir in der Praxis sehen. Ältere PatientInnen, Schwangere, solche mit Komorbiditäten nach vorheriger Malignomanamnese. Und das sind die, über die wir tatsächlich Daten brauchen. Wir haben das im Rabbit-Register gut zeigen können, dass es nur etwa ein Drittel der PatientInnen sind, die die Einschlusskriterien der jeweiligen RCTs der Therapie, die sie erhalten, erfüllen würden. Das heißt, für zwei Drittel der PatientInnen haben wir fast gar keine Daten. Und so können wir die Daten aus dem Praxisalltag als wichtige Ergänzung sehen und als Goldstandard würde ich sie bezeichnen für die Sicherheit von Medikamenten. Denn auch das ist in RCTs schwierig abzubilden durch die kurze Studiendauer, durch die Beschränkungen auf ganz selektierte PatientInnen.
Nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mit RCT meint Anja randomisiert kontrollierte Studien. Vielen Dank, Anja, dass du das eben dargelegt hast. Es gibt natürlich auch Schwächen bei jeder Studie. Was sind denn mögliche Schwächen, die eben in der Interpretation dieser Real-World-Daten auftreten könnten?
Also die Stärke, dass wir so eine inhomogene Patientenpopulation haben, ist gleichzeitig auch die Schwäche, dass wir eben viele Einflussfaktoren haben, für die wir kontrollieren müssen. Dann haben wir tatsächlich auch immer den Einfluss der Medikamentenverschreibung, die nicht vorgegeben ist. Also anders als bei den klinischen Studien, wo ich randomisiere und dann genau weiß, in dieser Gruppe wird Medikament X gegeben und in der anderen Medikament Y, stehe ich ja jeden Tag vor den Patienten und überlegt sich, welche Therapie könnte man bei entsprechender Krankheitsaktivität denn geben. Und dann fällt einmal die Entscheidung für die eine oder für die andere Therapie und das ist eben nicht vorgegeben. Das ist zum Beispiel der sogenannte Indication Bias, den man bei den Auswertungen dann immer berücksichtigen muss, dass man eben für sogenannte neuere Therapien meistens auch schwerer betroffene PatientInnen in der Gruppe hat. Man muss natürlich auch die gegenseitige Beeinflussung von Faktoren sich immer anschauen. Beispiel Glukokortikoide. Sie sind auf der einen Seite ein höheres Risiko. Also sie übermitteln ein höheres Risiko für schwerwiegende Infektionen. Auf der anderen Seite senken sie aber die Krankheitsaktivität und wirken somit auch positiv. Also das sind dann verschiedene Beeinflussungen, die man versucht, mit ganz dezidierter Statistik dann auszumerzen oder ja auszugleichen.
Also da muss noch ordentlich Gehirnschmalz reingesteckt werden, um diese Real-World-Daten auch wirklich interpretieren zu können. Gerd, du hattest es schon angesprochen gehabt, Register sind eine Möglichkeit, um Real-World-Daten zu erheben. Welche weitere Studienarten gibt es denn hier, die wir nutzen?
Ja, also da sind vielleicht in erster Linie zu nennen die nicht interventionellen Studien, die ja in Deutschland sehr häufig durchgeführt werden, weil sie auch mit unseren Regularien gut vereinbar und gut durchzuführen sind. Und während früher sie einen sehr, sehr schlechten Ruf hatten, auch zu Recht die nicht interventionellen Studien, man hat sie auch mal als Kamin- oder Garagenstudien bezeichnet, weil jemand einfach die so am Kaminfeuer ausgefüllt hat. Man hat aber daraus gelernt, Gott sei Dank, sodass heute die nicht interventionellen Studien, die in aller Regel von einer Pharmafirma gesponsert oder auch mit durchgeführt werden, sehr, sehr viel stringentere Regeln hat. Also man hat erstmal, muss man die Studie an verschiedenen Stellen melden. Es muss eine Ethikkommission eingeschlossen werden. Auch der Datenschutz muss beachtet werden. Es muss einen statistischen Plan geben. Und es muss auch eine entsprechende Qualitätskontrolle stattfinden. Der Vorteil der nicht interventionellen Studien ist, dass wir sehr schnell sein können. Und das kann vielleicht auch nochmal Anja später kommentieren, dass es immer doch längere Zeit dauert, bis wir die Register voll bekommen, nachdem ein Medikament in den klinischen Alltag kommt, also zugelassen ist, sodass wir da natürlich mit den Daten zügiger voranschreiten können, als es manchmal in den Registern, die natürlich die, ich würde einfach mal sagen, wirklich höhere Qualität letztlich dann haben. Und insofern ergänzt sich beides. Und man muss sagen, bei den nicht interventionellen Studien ist ganz wichtig, dass die Patientinnen und Patienten nicht in den Studien gehalten werden, einfach weil es eine Honorierung dafür gibt, sie zu halten oder aus traditionellen Gründen. Es muss dann auch wirklich nachbeobachtet werden, warum, wenn die Patienten ausgeschieden sind, welche Begleittherapie oder andere Therapie sie machen. Auch das wird heute Gott sei Dank aufgegriffen. Dann haben wir natürlich auch noch Krankenkassendatenbanken. In Deutschland gar nicht mal so einfach, weil wir, glaube ich, circa 100 Krankenversicherungen haben. Wir müssen uns deswegen an die Großen wenden. Das ist in den USA natürlich ganz anders. Da gibt es ja zum Teil Millionen Patienten, die in einer Kasse drin sind. Wir haben elektronische Gesundheitsdaten, zum Teil auch Patientenbefragungen, ja, die zumindest eine gewisse Hypothese generieren, wie wir sagen, weil sie natürlich mehr so stichprobenartig sind. Und auch nicht zu unterschätzen, natürlich schwer jetzt statistisch zu bearbeiten, sind Spontanmeldungen aus der Ärzteschaft. Aber das wissen wir ja auch noch aus der Contagan-Krise, dass es auch sehr wichtig war, dass aufmerksame Kolleginnen und Kollegen etwas beobachten, kann ja auch sehr selten sein, und dann melden und man dem einem möglichen Zusammenhang nachgeht.
Ganz spannend, vor allen Dingen hinsichtlich der elektronischen Gesundheitsakte haben wir immer wieder die Herausforderung, dass ja nicht dezidiert die Erkrankung kodiert wird, sondern auch der Verdacht. Dementsprechend ist das immer schwierig, diese Daten dann wirklich hinsichtlich einer Erkrankung oder Komorbiditäten, jetzt zum Beispiel bei der rheumatoiden Arthritis, adäquat auszuwerten. Welche Rolle spielen denn auch Apps bzw. digitale Anwendungen, Anja? Das wird ja auch kommen. Rabbit ist ja mit papierbasierten Datenerhebungen gestartet. Wie schaut's denn da aus?
Also das traditionelle Rabbit-Register ist auch tatsächlich immer noch auf Papier und wird per Papier ausgefüllt und von uns dann über Erfassungsfirmen kommen die Daten ins System. Aber der kleinere Bruder, Rabbit-SPA, der auch kräftig wächst, ist bereits eine webbasierte Umgebung. Dann das Rekis-Register ist auch webbasiert und da haben wir auch zum ersten Mal eine App eingesetzt, die quasi die Patienten-Outcomes erfasst. Also die Patientinnen, es sind nämlich nur Frauen im Rekis-Register, können damit ihre Fragebögen ausfüllen. Das klappt tatsächlich ganz gut und wir hatten es damals entwickelt, um gerade nach der Geburt den Frauen die Möglichkeit zu geben, den Fragebogen etwas einfacher auszufüllen. Also vielleicht beim Stillen oder halt sich nicht extra an den Computer setzen zu müssen. Dann haben wir bei Rabbit SPA eine App eingebunden, die an die Medikamente erinnert tatsächlich. Das haben wir jetzt ja vor einigen Jahren getestet, ob das geht. Das funktioniert ganz gut und kann die Motivation erhöhen, an die Medikamenteneinnahme zu denken. Was wir noch nicht gemacht haben, ist es ausgewertet, ob damit tatsächlich die Adhärenz erhöht wird. Und letztendlich, denke ich, geht die Zukunft eigentlich schon in Richtung Wearables beispielsweise auch, um Bewegungsmuster zu erfassen. Also wir haben das in unseren Registern noch nicht inkludiert, aber ich glaube, dass das eine tolle Gelegenheit wäre, um einfach da auch mehr Informationen zu sammeln. Was wir in unseren Kindernregistern gemacht haben, die haben tatsächlich schon Wearables an den Gürtel der Jugendlichen und können diese Bewegungsmuster erfassen. Dann wird quasi ein Protokoll erstellt und anhand dieses Protokolls, das hat dann der Arzt, die Ärztin und die Jugendliche, und die reden dann gemeinsam, können gemeinsam darüber reden, warum war jetzt zum Beispiel an 2 oder 3 Tagen die Bewegung reduziert, hatte man Schmerzen oder hat man einfach nur gerne am Computer Computerspiele gemacht und so weiter. Also das finde ich auch eine ganz tolle Möglichkeit, um mit den PatientInnen ins Gespräch zu kommen und da auch nochmal gezielt nachzufragen.
Ganz spannend, auch die Therapieadhärenz, die man dann beispielsweise so fördern könnte oder der Bewegungsdrang. Anja, wir hatten ja während der Covid-Pandemie sehr intensive Kontakte und immer wieder ging es dabei auch um die Auswertung der Daten und was man beispielsweise mit fehlenden Informationen macht oder eben auch Missings in der Dokumentation. Wie können solche Probleme in der Datenqualität reduziert werden?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also während der Corona-Pandemie, als wir beide im Covid-Register tätig waren und du wirklich so viel Arbeit da reingesteckt hast, um die Daten zu generieren. Und da konnten wir eben nicht wirklich monitorieren. Das heißt, wir konnten nicht wirklich zurückgehen zu den Ärzten und Ärztinnen, die diese Daten eingegeben haben. Und das versuchen wir mit den Registern beispielsweise zu reduzieren. Fehlende Daten, indem wir ganz streng monitorieren. Also wir haben bei unseren webbasierten Registern RECIS, Rabbit SPA bereits bei Eingabe die erste Plausibilitätsprüfung. Dann haben wir ein automatisiertes Monitoring, was dann nachgeschaltet ist, was dann nochmal Nachfragen zurückspielt. Und dann haben wir nochmal, wenn wir die Längsschnittdaten in einen Datensatz zusammenfügen, eine weitere Prüfung und so ähnlich ist es bei Rabbit mit den Papierdaten auch. Also die haben 3 Datenprüfungsschritte, muss jeder Bogen durchstehen sozusagen und das erfordert wirklich sehr viel Arbeit und viele Algorithmen und erfordert tatsächlich auch für die dokumentierenden Einrichtungen ein gewisses Maß an Toleranz uns gegenüber, also bezüglich der Nachfragen. Das ist aber tatsächlich die einzige Möglichkeit, um wirklich eine sehr gute Datenqualität zu erhalten. Und wenn wir zum Beispiel von einem Patient, Patientin nichts mehr hören oder kein Fragebogen mehr kommt, dann haben wir eine sehr ausführliche Dropout-Recherche. Erstmal, dass wir in der Einrichtung fragen, wisst ihr was von dem Patient, der Patientin? Wenn die nichts wissen, rufen wir die Angehörigen an, beziehungsweise vielleicht den Patienten, also weil wir in dem Fall zurückgehen dürfen. Und wenn wir da auch keine Informationen erhalten, dann versuchen wir es über das Einwohnermeldeamt und letztendlich über die Gesundheitsämter und möglicherweise, um dann Sterbedaten, also Gründe fürs Versterben, herauszufinden, falls die Patienten, Patientinnen verstorben sind.
Also da läuft ja wirklich sehr viel im Hintergrund, um diese Daten zu generieren. Wie ist denn das Rabbit-Register überhaupt entstanden?
2001, also schon sehr lange, laufen wir schon als Rabbit-Register. Und damals ist es entstanden, weil die ersten TNF-Inhibitoren in Deutschland zugelassen wurden zur Therapie. Und man hat in der Rheumatologie Sorge gehabt bezüglich, weil heißt ja Tumornekrosefaktor Alpha, also bezüglich des möglicherweise erhöhten Auftretens von Malignomen oder schwerwiegenden Infektionen. Und dann war das eine Gemeinschaftsleistung, ein gemeinschaftlich ausgearbeitetes und geplantes Projekt von DGRH, BDRH und dem DAFZ und den damals beteiligten zwei Firmen.
Anja, Gerd hat es ja schon gesagt gehabt, du wirkst wie eine 20-Jährige, Gerd wirkt wie ein Mitte-30-Jähriger. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als die TNF-Alpha-Inhibitoren eingeleitet wurden in der Rheumatologie bei der rheumatoiden Arthritis und wie war die Stimmung unter den Rheumatologinnen und Rheumatologen?
Ja, ich kann das nochmal kurz kommentieren. Der höchste und beste Index und Score, den es in der Rheumatologie gibt, der ist nirgendwo publiziert, der wird nur mündlich weitergegeben und das ist der Candy Score, also der Süßigkeiten Score. Wir hatten eine Studie, damals war das Etanercept ausverkauft, weil das so nachgefragt wurde, insbesondere in den USA. Und wir hatten also sehr wenig Möglichkeiten, das gleiche galt auch für das Infliximab. Und dann konnten wir Gott sei Dank eine große Studie durchführen, damals mit Adalimumab, in die wir sehr, sehr viele Patienten einschließen konnten. Man muss sich noch mal an die Situation erinnern. Das waren ja alles Patientinnen und Patienten, die schon auf MTX versagt hatten und die sehr verzweifelt waren, die mit zahlreiche schmerzhafte, geschwollene Gelenke haben. Also Situation, wie wir sie heute Gott sei Dank gar nicht mehr so häufig sehen. Und die wurden dann eingestellt auf diesen TNF-Blocker, der jetzt plötzlich in großer Zahl verfügbar war. Und die Patientinnen und Patienten waren dermaßen begeistert, dass, wenn ich in die Studienabteilung reinkam, überall Schokolade, Torten, Schokoriegel und so weiter, Pralinenkästen herumlagen. Und das zeigt eben auch noch mal, wie die Patienten begeistert waren über diese neue Therapie. Das kann man sich heute einfach gar nicht mehr so vorstellen, weil heute eine junge Assistentin und Assistent greift in den Schatz unserer Möglichkeiten und dann findet man in der Regel schon ein sehr gutes Medikament für die meisten Patientinnen und Patienten. Aber damals hatten wir einfach wenig Möglichkeiten. Das heißt, es war wirklich ein Riesendurchbruch in der Medizin und in der Rheumatologie natürlich, der uns wirklich auch total begeistert hat. Also nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern auch uns in der Ärzteschaft.
Wir sind ja aktuell schon nostalgisch unterwegs. Wenn ich da nochmal nachhaken durfte. Gerd, du hattest Etanercept schon genannt gehabt. Wie ging es denn weiter? Es kamen ja nach und nach mehr Biologika zum Einsatz, beziehungsweise wir hatten mehr Optionen zur Wahl. Wie hat dann die Real-World-Evidenz auch den Behandlungsalltag bei der rheumatoiden Arthritis beeinflusst?
Ja, das war natürlich eine ganz wichtige Beobachtung, die wir machten. Denn die Studien mit den ersten TNF-Blockern waren ja überwiegend in den USA durchgeführt worden. Und dann auch an ausgewähltem Patientengut. Und plötzlich kamen doch so einige Tuberkulosefälle auf, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Und die natürlich auch nicht so extrem häufig waren, aber die man einfach in den klinischen Studien, die damals auch noch begrenzte Patientenzahlen hatten, einfach nicht wahrgenommen hat. Das haben wir wirklich dann erst in den Registern und in den nicht interventionellen Studien gesehen, dass es tatsächlich einige Fälle von Tuberkulose gab. Und die haben natürlich dann auch dazu geführt, dass wir sehr erfolgreich geworden sind in der Vermeidung von aktiven Tuberkulosefällen durch aktives Screening und durch eine vorherige Behandlung einer latenten Tuberkulose. Also das war ein Riesenfortschritt, der wirklich aus der realen Welt kam. Und natürlich, Anja hat es schon angesprochen, die ganzen Informationen über die Schwangeren. Ja, das ist ja so, manche Erkrankungen werden ja in der Schwangerschaft deutlich schlechter. Und die Patientinnen, die ohnehin schon, ja, wollen wir sagen, im Sommer mit der Schwangerschaft und 8., 9. Monat, denen es gar nicht so gut geht. Wenn die jetzt noch einen Schub in ihrer entzündlichen Wirbelsäulenerkrankung bekommen oder andere, ja, kann ich denn jetzt sicher einen TNF-Blocker geben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und die konnten wir auch erst durch die Auswertung der Register und der Beobachtungen wahrnehmen. Und wissen heute gibt es jetzt sogar eine Euler-Empfehlung oder Red Points to Consider, wie ich in der Schwangerschaft umgehe anhand von wirklich guten Zahlen, die uns heute den Praxisalltag enorm erleichtern, schon basierend auf diesen Registern.
Gerd, du hast gerade noch mal den Begriff REKIS genannt. Das REKIS-Register ist ja in Deutschland und international wirklich sehr, sehr sichtbar. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über das REKIS-Register erfahren möchten, verlinken wir weitere Informationen auch in den Shownotes. Anja, ich würde gerne von dir wissen, was das REKIS-Register eigentlich mit der rheumatologischen Versorgungslandschaft gemacht hat.
Also, wie Gerd das schon gut dargestellt hat, ich denke, wir haben heutzutage ein besseres Gefühl, wenn wir Schwangere oder PatientInnen mit Kinderwunsch, mit Biologika behandeln, adäquat behandeln, dass die Krankheitsaktivität runtergeht. Und das fußt auf oder basiert auf Daten unserer Schwangerschaftsregister, aber auch aus Daten des Rabbit-Registers. Das waren, glaube ich, die ersten Schwangerschaftsdaten, die wir da zeigen konnten. Es ist halt so, und ich kann das auch verstehen, dass man in der Fachinformation das erstmal ausschließt, Kinderwunsch und Schwangerschaft unter Therapien, die gerade erst zugelassen werden, weil man einfach überhaupt nichts darüber weiß. Und dann passiert es ja oft einfach zufällig oder auch ungeplant, dass Patientinnen eben schwanger werden und dass man dann den Einfluss der Medikation untersuchen kann, ohne dass man das vorher intendiert hatte. Also man würde ja nie eine Schwangere wissentlich in ein RCT einschließen und schauen, Schwangere ohne oder Schwangere mit TNF-Inhibitoren. Tatsächlich passiert es aber gerade in Großbritannien bei einer Studie, also jetzt, wo man etwas mehr Erfahrung hat mit den TNF-Inhibitoren bei Kinderwunsch und Schwangerschaft. Bis dahin leben wir mit den Daten aus den Registern, entweder RECIS oder Rabbit. Und was das RECIS-Register auszeichnet im Vergleich zum Beispiel zu Rabbit oder Rabbit-SPA, wo wir nur eine oder zwei Entitäten untersuchen, ist eben, dass wir hier alle Frauen einschließen in Kinderwunsch und Schwangerschaft mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Also wir haben hier auch Frauen mit Vaskulitiden, mit systemischem Lupus erythematodes, mit autoinflammatorischen Erkrankungen. Und für diese Indikation gibt es ja so gut wie gar keine Daten. Das sind immer sehr wenige Frauen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wirklich alle entzündlich-rheumatischen Erkrankungen hier auch erfasst werden. Und das macht diesen Datenschatz auch so wertvoll.
Da war eine interessante Studie, ich glaube aus Holland, über Treat to Target und Fruchtbarkeit bei Patienten mit der rheumatoiden Arthritis und hat deutlich gezeigt, dass die Patienten, ist ja auch für uns ehrlich gesagt keine so Überraschung, aber eine Freude, die also unter dem Treat-to-Target-Prinzip behandelt wurden und ein gutes Krankheitsergebnis hatten, auch deutlich fruchtbarer waren als eine andere Gruppe, die das nicht erreichte. Das heißt, es ist eine tolle Botschaft für unsere Patientinnen in der Beratung und sagen, also sie haben eh schon einen Vorteil bezüglich ihrer Medikation aufgrund der Erkrankung, aber es ist auch viel leichter, den Kinderwunsch zu erfüllen. Und in meiner Sprechstunde nehme ich Kinderwunsch und Schwangerschaftsberatung einen großen Rahmen ein, da ich selber 5 Enkel habe und weiß, wie toll Kinderbetreuung und der Spaß mit Kindern und Enkeln ist und dass das natürlich eine enorme Wichtigkeit im Leben hat. Und da freue ich mich besonders über solche Studien, die das nochmal belegen, dass wir da so erfolgreich sind.
Viele neigen ja dazu, in der Phase des Kinderwunsches jegliche Therapien abzusetzen. Und diese Daten untermauern nochmal, wie wichtig es ist, dass die Erkrankung in Remission ist, damit eben auch die Fruchtbarkeit gegeben ist. Seit den TNF-Alpha-Inhibitoren haben wir ja wirklich jetzt einen großen Blumenstrauß mittlerweile an verschiedenen Therapien. Was hat das mit der Versorgung der rheumatoiden Arthritis gemacht? Haben wir weniger schwer Erkrankte? Haben wir überhaupt Leute, die wir 100% in Remission bringen können?
Ich hatte gestern wieder eine Hauptvorlesung über die rheumatoide Arthritis im Rahmen des Modellstudiengangs. Und da zeige ich immer Bilder über den früheren Verlauf der rheumatoiden Arthritis, wo ich den Studierenden sage, das werdet ihr wahrscheinlich überhaupt nicht mehr sehen in eurer Karriere. Ich zeige es, damit wir auch klar machen, wie wichtig es ist, zu behandeln. Und das Krankheitsbild ist ja von sich aus nicht besser geworden. Es ist ja nur besser geworden, weil wir es so super behandeln. Und das haben wir eben nicht nur zu verdanken den neuen Medikamenten, sondern aber, glaube ich, auch der Kerndokumentation, die uns aufzeigt, dass wir gut sind, ja, und dass wir das auch so dokumentieren können und damit auch unseren Berufszweig als eine sehr erfolgreiche Disziplin herausstellen können. Und ich sage immer, die Rheumatologie ist die erfolgreichste medizinische Disziplin überhaupt. Denn was haben wir an tollen Dingen erreicht? Und selbst Erkrankungen wie die systemische Sklerose, wo wir wirklich oft mit dem Rücken zur Wand standen, da haben wir jetzt auch tolle neue Therapiemöglichkeiten, sodass wir auch, glaube ich, unseren Studierenden unser Fachgebiet sehr schmackhaft machen können, was wir auch müssen, da wir ja Nachwuchssorgen haben, weil wir einfach so erfolgreich sein können, nicht immer sind. Ja, da es refraktäre Patienten gibt oder auch die Patientinnen und Patienten einfach nicht den Zugang zu den Rheumatologen finden. Aber wenn wir das alles nutzen, können wir ganz toll arbeiten.
Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin natürlich gebiased, aber mein Mann ist Kardiologe und er muss sich das ständig anhören, wie innovativ wir in der Rheumatologie sind. Ich stichel immer und sage, den Blutdruck behandelt man seit 20, 30 Jahren immer gleich. Ne? Aber wir in der Rheumatologie haben eigentlich in regelmäßigen Abständen ganz, ganz neue Therapiestrategien. Wenn wir uns nochmal mit der rheumatoiden Arthritis befassen, wir haben ja nicht nur einen Befall der Gelenke, es sind ja Systemerkrankungen. Wie schaut es denn aus, Anja, hinsichtlich beispielsweise Nebenwirkungsprofil der Medikamente oder Begleiterscheinungen der Erkrankung, also Komorbiditäten wie zum Beispiel eine interstitielle Lungenerkrankung. Welche Vorteile bieten uns all diese Studienergebnisse?
Also das passte eigentlich auch ganz gut zu dem zuvor Gesagten, dass wir eigentlich relativ erfolgreich sind in der Behandlung, weil auch bei den Komorbiditäten gilt die Krankheitsaktivität der rheumatischen Erkrankungen. Also die systemische Krankheitsaktivität ist einfach ein großer Risikofaktor auch für die Ausbildung weiterer Erkrankungen, wie die interstitielle Lungenerkrankung oder kardiovaskuläre Erkrankungen oder auch Mortalität. Und das, finde ich, haben die Registerdaten bislang auch sehr gut zeigen können. Also gerade wie groß der Einfluss der Krankheitsaktivität ist. Und wir haben das bei der jüngsten Analyse der interstitiellen Lungenerkrankung ja sogar zeigen können, dass eine adäquate Behandlung der rheumatoiden Arthritis mit TNF-Inhibitoren oder Rituximab, Interleukin-6-Inhibitoren oder JAK-Inhibitoren auf jeden Fall die Sterblichkeit an der ILD senken kann. Und konnten darüber hinaus auch nochmal zeigen, dass es eben doch ganz von Vorteil ist, wenn man andere Substanzen als die TNF-Inhibitoren erstmal bei der ILD einsetzt. Die hatten einen leichten statistischen Vorteil. Aber insgesamt konnte man einfach auf jeden Fall sehr deutlich sehen, dass die Mortalität, die sehr hoch ist bei der ILD, durch eine gute Behandlung gesenkt werden kann. Und das ist tatsächlich auch sowas, also erst hat man vielleicht auch den Impuls, jetzt kommt da eine weitere schwerwiegende Erkrankung, eine interstitielle Lungenerkrankung dazu. Vielleicht sollte ich erstmal die Therapien absetzen und mehr mit Cortison arbeiten oder wie auch immer. Aber nein, sollte man lieber nicht. Man sollte auch weiterhin die Krankheitsaktivität adäquat behandeln.
Super, dass du das nochmal hervorhebst, weil eben der Einsatz von Cortison häufig eher bevorzugt wird in manchen Situationen aus Angst, dass man beispielsweise die Immunmodulation nicht ausreichend monitoren kann. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ausreichend Daten, die das untermauern, dass die Immunmodulation wirklich führend ist. Auch hier, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, möchte ich auf die Folge Rheuma nachgefragt hinweisen, wo ich gemeinsam mit Manuel Richter, einem Pneumologen, die Lungenbeteiligung in der rheumatoiden Arthritis nochmal durchleuchte. Wir haben ja Register auch aus anderen Ländern. Wieso ist das eigentlich wichtig, dass wir in Deutschland nochmal ein Register für uns durchführen?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch ein eigenes deutsches Register haben, weil unsere Patienten ja auch einer anderen Versorgungsrealität unterliegen. Also wenn wir zum Beispiel nur das britische Register sehen würden, dann bekämen wir andere Daten, weil dort zumindest für lange Zeit die Patientinnen und Patienten nur dann Zugang zur Biologika hatten, wenn sie sehr, sehr aktiv waren, also ein DAS 28 von über 5 hatten. So strikt mussten wir Gott sei Dank in Deutschland nicht arbeiten. Dann ist es ganz wichtig, wie ist die Versorgungsrealität in einer Mangelsituation, in der wir ja in Deutschland leben. Das ist zum Beispiel eine andere Situation als in den Niederlanden oder in Frankreich. Auch Erkrankungen treten anders auf. In manchen Ländern gibt es bestimmte Altersgruppen nur in geringer Anzahl. Wenn ich in den Nahen Osten fahre, dann ist es oft so, dass die Anzahl der über 60-jährigen Patienten extrem gering ist, weil einfach die Bevölkerung sehr viel jünger ist. HLA-B27 ist in Afrika oder in den arabischen Ländern viel seltener als bei uns. Und deswegen brauchen wir einerseits ein eigenes Register, andererseits, aber das macht ja Anja und das machen die Kolleginnen, die treffen sich regelmäßig und vergleichen ihre Daten und können deswegen auch die Ergebnisse aus anderen Registern, anderen Versorgungssituationen gut miteinander vergleichen.
Anja, wenn man diese gepoolten Analysen sich anschaut, also gemeinsame Auswertungen verschiedener Länder, wie kann man diese Herausforderung der unterschiedlichen Gesundheitssysteme aus der Auswertung ja herausrechnen?
Es kommt immer darauf an, wie groß die Datenquellen sind. Also wenn man beispielsweise jetzt Daten aus völlig unterschiedlichen Versorgungssituationen poolt und man hat von der einen Quelle mehr Daten als von der anderen, dann läuft man Gefahr, dass der Effekt der größten Quelle überhand nimmt und die anderen überspielt sozusagen. Man muss dann sogenannte metaanalytische Verfahren anwenden, dass man die Einzelergebnisse quasi darstellt und dann miteinander vergleicht. Das haben wir damals gemacht bei der Untersuchung der Melanom- oder der Lymphomrisiken, wo wir uns mit den anderen Registern zusammengeschlossen haben. Und gerade bei den Melanomen war tatsächlich auch das Basisrisiko in den einzelnen Ländern so unterschiedlich, dass wir uns gegen ein komplettes Poolen entschieden haben und das eben dann nur nebeneinander dargestellt haben und einen meta-analytischen Schätzer dann gegeben haben. Also ich finde das auch immer sehr schön, sehr spannend und interessant, wenn man Daten aus verschiedenen Versorgungssituationen und Regionen miteinander vergleichen kann.
Anja, wir haben jetzt über so viele Register gesprochen, Rabbit, Rabbit SPA, RECIS. Woher kommen denn all diese Daten?
Aus den rheumatologischen Einrichtungen werden sie erfasst. Und dann würde ich diese Stelle tatsächlich gerne nutzen, um mich ganz, ganz herzlich bei den Einrichtungen zu bedanken, die an unseren Registern und Kohorten teilnehmen. Und zwar die Einrichtungen selbst, die Ärzte, Ärztinnen, die RFAs, die die Dokumentation ergänzen und die Patienten und Patientinnen, die wirklich wertvolle Informationen liefern. Die Register in Deutschland zumindest sind eine Gemeinschaftsleistung der Rheumatologie. Hier haben alle teil und tragen ihren Teil dazu bei, dass wir diese wertvollen Daten für die Versorgung gewinnen. Mein Wunsch wäre, wir haben viele Einrichtungen in unserem Rabbit-Register, die schon seit 20 Jahren dabei sind. Einige hören jetzt, und das sehen wir auch an den Daten, aufgrund des Ruhestands auf. Und ein Appell wäre an die jungen RheumatologInnen, die jetzt beginnen, auch in eigener Praxis beginnen, dass sie sich an den Registern beteiligen und diese wertvolle Arbeit weiterführen.
Vielen Dank, Anja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur gemeinsam können wir die Zukunft weitergestalten. Anja, bevor wir zu den Schlusswörtern kommen, in einer perfekten Welt, was wären 3 Punkte, die für dich wichtig wären in Zukunft, um deine Arbeit hinsichtlich der epidemiologischen Auswertung zu erleichtern?
Okay, in einer perfekten Welt würden die Einrichtungen sehr wenig Arbeit damit haben, um uns Registern Daten zu liefern, also möglichst automatisch. In einer perfekten Welt wären wir in der Lage, die Daten zu verlinken mit Krebsregistern, mit Sterberegistern, ohne diesen ganzen Dropout-Aufwand durchführen zu müssen. Und in einer perfekten Welt hätten wir auch genügend finanzielle Mittel, um das Register weiterhin durchführen zu können. Und wir könnten dann eben auch weitere Einrichtungen akquirieren und motivieren, bei uns mitzumachen.
Vielen Dank, Anja. Da ist mir das Herz aufgegangen bei jedem der Punkte. Gerd, zum Abschluss. Ich weiß, dass du KI begeistert bist. Auch bei dir in einer perfekten Welt. Welche Rolle wird die KI in Zukunft spielen bei der Datenerhebung in der Rheumatologie?
Ja, Anja hat es ja schon angesprochen. Ich glaube, das werden tolle Möglichkeiten werden, wenn wir die KI haben. Zum Beispiel durch die Wearables. Ich selber trage seit vielen Jahren ein Wearable und verfolge nicht nur meine Gesundheitsdaten, sondern auch die meiner Frau, treffe uns abends und besprechen die Schrittmenge, die wir am Tag gemacht haben. Aber das ist natürlich toll, wenn die Patientinnen und Patienten das auch haben, sodass wir verfolgen können, wie ist deren tatsächliche Entwicklung, wie ist das Wohlbefinden. Und sowas können wir dann auch sehr gut eintragen. Einer der Hauptwünsche, die wir natürlich haben, ist der gute Umgang mit Datenschutz. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland, in Europa allgemein stromlinienförmig so gestalten müssen, dass also diese wertvollen Daten auch tatsächlich uns zur Auswertung zur Verfügung stehen, damit unsere Patientinnen und Patienten das beste Outcome haben. Auch wie wir den Praxisalltag gestalten, also möglicherweise wird schon in der Sprechstunde durch ein Mikrofon die Anamnese aufgezeichnet, die körperliche Untersuchung. Das wird automatisch eingetragen in ein System, das dann den Arztbrief schon schreibt, sodass wir dann eigentlich zeitliche Ressourcen haben, um noch mehr Anja und ihrem Team zuarbeiten zu können, damit wir noch bessere und stromlinienförmige epidemiologische Daten bekommen.
Vielen Dank an euch beide für den wertvollen Input. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie möchten weitere Details zu den genannten Informationen erhalten, dann schauen Sie doch einmal in den Shownotes. Das war's von der aktuellen Folge in der Podcast-Reihe Rheuma nachgefragt. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben ganz wichtige Punkte hier mitnehmen können. Wir haben erfahren, dass Remission für die Fruchtbarkeit ganz ausschlaggebend ist. Die Rheumatologie bleibt ein spannendes und innovatives Fach und wir sind gespannt, was uns die nächsten Jahre noch mitbringen. Dann alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.